Wir werden in den nächsten paar Wochen oder vielleicht werden es 2-3 Monate sein, werden wir uns mit einem neuen Thema beschäftigen in der nächsten Predigtreihe, und das ist das Thema Glaube oder Glauben. Das Ziel ist, dass wir noch besser verstehen, was das eigentlich heißt, als Christ zu glauben. Was bedeutet das, als Christ zu glauben? Wir wissen, dass wir glauben müssen, dass wir allein durch den Glauben vor dem gerechten Gericht Gottes gerettet werden können, bestehen können. Aber was ist dieser Glaube, durch den allein wir gerettet werden? Was genau müssen wir da glauben? Welche Eigenschaften hat ein Glaube, der Gott gefällt? Oder der Glaube, der Gott gefällt? Wie, auf welche Weise müssen wir glauben, damit wir von Gott anerkannt werden? Wir wissen, dass viele Menschen so sagen, ich glaube an Gott. Wenn wir fragen würden auf der Straße, glauben Sie an Gott? Dann würden viele wahrscheinlich sagen, ja, ich glaube an einen Gott. Aber viele sind dennoch eben nicht von Gott angenommen aufgrund von ihrem Glauben, den sie zu haben sagen oder scheinen. Und darum wollen wir sicher sein, dass wir den richtigen Glauben haben. Den Glauben eben, der Gott gefällt. Und wir wollen wissen, wie wir ihn anwenden können. Und natürlich auch, was wir dann dadurch gewinnen werden, wenn wir den Glauben richtig anwenden. Und auf alle diese Fragen und viele mehr gibt uns die Bibel auch Antworten. Und in einem Kapitel des Neuen Testaments, da sind diese Antworten sozusagen verdichtet oder kompakt gegeben und mit vielen praktischen Beispielen auch veranschaulicht, wie eben dieser Glaube aussieht und wie er gelebt werden muss. Und das ist im 11. Kapitel des Hebräerbriefes. Und davon werden wir heute die ersten 3 Verse miteinander anschauen. Die ersten 3 Verse des 11. Kapitels im Hebräerbrief. Und hört, was Gottes Wort uns hier sagt. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir dein Wort verstehen können, so dass es wirklich in uns seine Wirkung tun kann. Hilf uns, Herr, zu sehen, was du uns hier zu sagen hast. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen.
Amen.
Man könnte jetzt diesen ersten Teil, besonders den ersten Vers, könnte man in einer Weise studieren und auslegen, indem man einfach eine theoretische Abhandlung über den Begriff Glauben macht. Was ist die Bedeutung dieses Begriffes Glauben? Wenn man das tun würde, auf eine so ganz theoretische Weise abhandeln würde, dann hätte man wohl die Absicht des Autoren missverstanden. Um seine Absicht zu verstehen, müssen wir den Zusammenhang des Briefes kennen. Und wir machen jetzt eigentlich etwas, das man nicht unbedingt tun sollte, oder man sollte das mit großer Vorsicht tun, einfach nur ein Kapitel aus einem Brief herausnehmen, ohne dass man den Zusammenhang, den vorherigen Zusammenhang mindestens hat. Wir müssen den Zusammenhang des Briefes kennen, damit wir wirklich richtig verstehen können, was er jetzt hier in diesen Versen meint. Wir müssen wissen, wozu er diesen ganzen Brief überhaupt geschrieben hat. Und das möchte ich für euch zusammenfassen, damit wir eben das im Hintergrund haben. Ich möchte euch auch empfehlen, dass ihr zu Hause vielleicht in der kommenden Woche den ganzen Brief einmal lest oder vielleicht immer wieder, solange wir durch dieses 11. Kapitel gehen, weil das gibt eigentlich den Boden für das, was er dann im 11. Kapitel schreibt. Der Brief, der Brief an die Hebräer genannt wird, der ging an eine Gruppe von Juden, die angefangen hatten, an Jesus zu glauben. Sie waren Bekenner und wahrscheinlich die meisten von ihnen waren wirkliche Gläubige, die aber dann von ihren Volksgenossen, von den anderen Juden, verfolgt wurden, weil sie den Gottesdienst nach den alten Zeremonien verlassen hatten. Richtigerweise verlassen hatten. Sie opferten nicht mehr. Der Tempel war immer noch, der stand noch zu dieser Zeit, als der Brief geschrieben wurde. Aber sie opferten natürlich nicht mehr. Und sie hielten die zuvor vorgeschriebenen Feste, hielten sie auch nicht mehr unbedingt. Und jetzt wurden sie deswegen verfolgt, weil sie das Gesetz in dieser Weise nicht mehr hielten. Sie wurden durch diese Verfolgung wurden sie gedrängt, wieder dahin zurückzukehren, also wieder Gottesdienst in der alten Form zu feiern. Denn wenn sie das taten, dann hatten sie ihre Ruhe vor den Juden, die nicht zu Christus gekommen waren. Aber der Schreiber des Briefes erklärt ihnen nun sehr ausführlich in diesen vorangehenden 10 Kapiteln, warum das falsch ist, die alten Zeremonien noch zu halten. Wenn ihr das tut, sagt er, zusammengefasst, sagt er, dann verleugnet ihr damit den Christus, der ja alle die alttestamentlichen Zeremonien erfüllt hat, durch sein Kommen und durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung. Und damit hat er das Alte alles überflüssig gemacht. Er sagt, sie würden zu den Schatten zurückkehren. Die Schatten, die ja nur vorläufige Ankündiger des Eigentlichen waren. Und das Eigentliche, das ist Christus. Und auf ihn haben die alten Gläubigen auch gewartet. Und an ihm allein müsst ihr festhalten. Wenn ihr dafür von den Juden, von euren Volksgenossen missverstanden werdet, verachtet und verfolgt werdet, dann müsst ihr das auf euch nehmen. Denn durch die vorläufigen alttestamentlichen Zeremonien könnt ihr nicht von euren Sünden gereinigt und gerettet werden. Und diese Erklärungen fasst der Autor dann am Ende des 10. Kapitels zusammen. Und das sagt er so, Kapitel 10, 36 und folgende. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Und jetzt zitiert er aus dem Alten Testament, Habakkuk 2, Vers 4, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind doch nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die da glauben zur Errettung der Seele. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Das Dieses Zitat aus dem Propheten Habakuk, das wird hier zum dritten Mal genannt im Neuen Testament. Das kommt dreimal vor im Neuen Testament. Und jedes Mal, wo das zitiert wird aus Habakuk, das ist im Römer 1,17, Galater 3,11 und eben hier im Hebräerbrief, jedes Mal wird der Glaube dem Halten des Gesetzes gegenübergestellt. Und die Aussage ist immer dieselbe, die darauf aufgebaut wird. Niemand kann gerettet werden, indem er das Gesetz hält, sondern nur durch den Glauben. Also, wenn das so ist, dann folgt logisch daraus, dass Sie wissen müssen, was das Wesen dieses Glaubens ist und wie man den Glauben anwenden soll. Und genau das zeigt er hier den Lesern, seinen Lesern und damit auch uns natürlich in Kapitel 11. Und in dieser Reihenfolge wird das gezeigt. Zuerst beschreibt er das Wesen des Glaubens, was der Glaube ist, der Glaube, der uns rettet. Und dann beschreibt er seine Anwendung, wie der Glaube angewendet werden muss. Die erste Frage, die uns beantwortet wird, in Kapitel 11 hier, im ersten Vers, ist: Was ist die Eigenschaft des Glaubens, der uns rettet? Wir brauchen nicht nur irgendeinen Glauben, sondern wir brauchen den rettenden Glauben. Und was ist die Eigenschaft dieses rettenden Glaubens? Es heißt hier, der Glaube ist eine Verwirklichung oder Wirklichkeit dessen, was man hofft. So, und wenn ihr das nicht gleich auf Anhieb versteht, was das bedeuten soll, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Es ist nicht, wirklich nicht einfach, die Bedeutung dieses griechischen Begriffes Hypostasis, der hier im Grundtext steht, mit nur einem Wort zu übersetzen. Darum müssen wir etwas Exegese miteinander machen, etwas theologisch arbeiten. Die Übersetzer der Elberfelder Bibel haben hier Verwirklichung gewählt. Also der Glaube ist eine Verwirklichung. Oder in der neueren Elberfelder, dann habe ich entdeckt, dann heißt es nur noch Wirklichkeit dessen, was man hofft. Andere Übersetzer wie Schlachter oder Luther übersetzen feste Zuversicht oder gewisse Zuversicht, dieses Wort. Ich habe auch im Italienischen noch nachgeschaut und da ist das Wort, das da gebraucht wird in der Nuova Riveduta, da ist auch etwas wie Gewissheit oder so oder Sicherheit. Ja, dieses Wort Hypostasis, das ist ein ganz besonderes Wort. Das wird auch im Neuen Testament, da kommt es nur 5-mal vor und da wird es auch auf verschiedene Weise übersetzt und auch gebraucht. Man muss das verschieden übersetzen. Also 3-mal wird es mit Zuversicht übersetzt in der Elberfelder, einmal mit Wesen und einmal mit Verwirklichung oder Wirklichkeit. Und immer ist die Übersetzung dann dem Zusammenhang angepasst. Das ist notwendig. Manche griechische Worte haben mehrere Bedeutungen, die man brauchen kann. Und im Griechischen außerhalb der Bibel, im alten Griechisch, da wird das Wort oft gebraucht für das Wesen für etwas oder von etwas. Oder es wird auch für Person gebraucht. Hypostasis kann auch Person heißen. Zum Beispiel in alten Bekenntnissen, im altkirchlichen Bekenntnis von Athanasius, da werden die Personen der Dreieinigkeit jeweils mit Hypostasis genannt. Und da sieht man, es geht darum, das sind drei, Gott ist existiert in drei Wesenheiten, könnte man auch sagen. Drei Personen, drei Wesenheiten. Und ich denke, wegen diesem breiten Bedeutungsspektrum dieses Wortes, ist es schwierig für eine Übersetzung dann wirklich das richtige deutsche oder englische oder französische, italienische Wort und so weiter zu nehmen, das wirklich die Bedeutung gut wiedergibt von dem, was der Autor gemeint hat. Warum hat er hier dieses Wort genommen und nicht das andere Wort, das für Zuversicht jeweils gebraucht wird? Ich denke, dass, wenn hier mit Zuversicht übersetzt ist, dass eine etwas zu schwache Übersetzung für unseren Vers ist, für dieses Wort. Das stimmt natürlich auch, dass das eine Zuversicht ist, das sieht man aus dem Zusammenhang. Und diese Gewissheit oder Zuversicht ist ein wirkliches, wichtiges Merkmal für unseren Glauben. Der Glaube ist auch eine feste Zuversicht oder eine feste Gewissheit. Aber das Wort Hypostasis sagt noch etwas mehr. Und ich denke, wir können das hier gut mit Wesen oder Verwirklichung, Wirklichkeit übersetzen. Dann würden wir damit aussagen, in diesem Vers, der rettende Glaube ist so zuversichtlich, so gewiss, er verlässt sich so vertrauensvoll auf das, was er hofft, dass das Wesen oder die Wirklichkeit dieser Sache Teil seines Lebens wird, Teil unseres Lebens wird. Der Glaube ist so gewiss, dass die Sache, auf die wir vertrauen, Teil unseres Lebens wird, Wirklichkeit in unserem Leben wird. Auf diese Weise verwirklicht der Glaube das, was er hofft. Das ist wichtig, dass wir das sehen und festhalten, gerade weil zumindest im Deutschen das Wort Glauben eine Bedeutung angenommen hat, die viel mit Unsicherheit oder Vermutung zu tun hat. Wenn wir sagen, ich glaube etwas, Da schwingt viel Unsicherheit mit. Ich glaube, das Wetter wird gut. Morgen zum Beispiel. Oder ich glaube, da ist irgendetwas passiert. Das ist nicht eine gewisse Sache, wenn wir Glauben so gebrauchen. Oder ich glaube, mein Chef ist mit mir zufrieden. Da könntest du dich täuschen, wenn du so glaubst. Wenn du das verwechselt mit dem biblischen Glauben, dann hast du ein Problem. Der biblische Glaube ist ein ganz anderes Glauben. Und manche sagen ja auch spöttisch, Glauben heißt nicht wissen. Der biblische Glaube ist das Gegenteil davon. Er ist das Vertrauen auf Gottes Verheißungen, die eine so große Gewissheit in unser Leben bringt. Er bringt das Wesen, die Wirklichkeit der Dinge, die Gott versprochen hat, auf die wir hoffen, in unser Leben hinein. Das tut der Glaube, sodass wir viel mehr sagen können, Glauben heißt Wissen. Ich habe eine feste Gewissheit, dass diese Dinge, die Gott zu mir sagt in seinem Wort, dass das die Wahrheit ist. Darauf kann ich mein Leben einsetzen. Wer den rettenden Glauben an Christus hat, der hat eine so starke Gewissheit in sich, dass sie ihm niemand mehr ausreden kann. Das ist nicht etwas, was wir krampfhaft selber festhalten müssen und uns bemühen müssen, dass wir das nicht wieder verlieren. Das ist einfach da. Das ist etwas von Gott Geschaffenes, dieser Glaube. Der biblische Glaube ist nicht etwas, das man durch Überlegungen des Verstandes herbeiführt, indem man Fakten und Wahrscheinlichkeiten abwägt. Indem man zum Beispiel sagt, ja, also diese Dinge sprechen dafür, jene Dinge sprechen eher dagegen und die logische Schlussfolgerung ist das, also glaube ich, dass es einen Gott gibt. Das geht nicht so. Nein, der Glaube, von dem die Bibel spricht, kommt ganz anders in uns zustande. Bevor nicht der Heilige Geist uns erweckt hat und uns das Leben Gottes geschenkt hat, haben wir nicht diesen Glauben, von dem hier gesprochen wird. Der Glaube ist ein Produkt der Neugeburt, der Neuschöpfung, die der Heilige Geist wirkt. So heißt es zum Beispiel im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12 und 13, so viele ihn aber aufnahmen, also die so viele Christus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, nicht, die nicht aus Abstammung, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also das sind die, die so glauben, die aus Gott geboren sind, nicht aus irgendetwas anderem Grund glauben. Und Epheser 2, 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und darum, weil er ein Geschenk Gottes ist, weil er ein übernatürliches Wesen hat, ist dieser Glaube eine so gewisse Sache. Aber du kannst diese Gewissheit nur haben, du wirst sie nur haben, wenn du eben diesen Glauben hast. Und diesen Glauben hast du nur, wenn du von Neuem geboren bist. Wenn das für dich zutrifft, dann kommuniziert der Glaube in dir sozusagen mit dem, was Gott zu dir spricht. Du liest die Bibel, erkennst die geistlichen Tatsachen, die Versprechungen Gottes und du weißt ganz gewiss in deinem Innern, das ist die Wahrheit. Da musst du nicht zuerst durch kluge Argumente überzeugt werden, sondern das ist ein übernatürliches Wissen, das in dich hinein gegeben, in dich hinein geschaffen, geboren ist. So ist der Glaube eine Verwirklichung der Dinge, auf die man hofft. Eine sichere Zuversicht, die Gott uns auf übernatürliche Weise geschenkt hat und durch die wir auch eine sichere Hoffnung haben, die unser ganzes Leben trägt. Ich sagte vorhin, dass der Glaube nicht eine Sache sei, wovon wir durch Überlegungen des Verstandes überzeugt werden. Es heißt aber im ersten Vers auch, dass unser Glaube durch eine Art Überzeugung zustande kommt. Die Frage ist, wer es ist, der uns überzeugt. Vielleicht ein gläubiger Christ mit guten Argumenten? Oder ein Prediger, der es versteht, seine Hörer zu überzeugen? Keines davon. Dieses Werk der Überzeugung ist wieder das Werk Gottes des Heiligen Geistes. Er tut es, indem er uns Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis gibt. Das Wort, das in manchen Bibeln hier mit Überzeugung wiedergegeben wird, müsste eher Überführung heißen. In die Elberfelder übersetzt wieder überführt sein. Das ist nicht das gleiche Wort, das meistens für Überzeugung gebraucht wird, sondern für Überführung. Also dieses Nomen überführt sein, das wird sogar nur an dieser Stelle im Neuen Testament gebraucht. Aber es kommt von einem Verb, das überführen heißt. Und dieses Verb meint, dass jemand überführt wird, wie ein Krimineller von seiner Tat überführt wird. Es wird ihm seine Schuld so vor Augen geführt, dass er selber einsieht, dass er nichts mehr zu seiner Verteidigung sagen kann. Und so ist es mit denen, die den biblischen, den rettenden Glauben haben. Der Heilige Geist hat sie erkennen lassen, dass sie vor Gott als schuldige Sünder dastehen. die keine Möglichkeit haben, seinem gerechten Gericht zu entfliehen. Ja, sie sehen, sie verstehen und sie sehen ein, dass sie die Höllenstrafe wirklich verdient haben. Und so sagt Jesus von dem Heiligen Geist, den er senden wird, den er dann gesandt hat, sagt er in Johannes 16, Vers 8, wenn er gekommen ist, der Geist, wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Immer wenn dieser Begriff überführen im Neuen Testament vorkommt, dann steht er in demselben Zusammenhang. Jemand muss von seiner Sünde überführt werden. Es muss ihm gezeigt werden, dass er Sünder ist. Es muss er erkennen. Das ist mit Überführung gemeint. Diese Überführung ist ebenso wie die Gabe des Glaubens, ist diese Überführung Teil der Erweckung, die der Heilige Geist in uns wirkt oder gewirkt hat. Ohne die Erkenntnis, dass wir verlorene Sünder sind, werden wir nicht die Notwendigkeit der Rettung sehen, erkennen. Und ohne den von Gott geschenkten Glauben können und werden wir nicht die Rettung ergreifen. Ohne diesen Glauben, der Gottes Wahrheit und Verheißungen in uns Wirklichkeit werden lässt, werden wir nicht die wunderbare Hoffnung auf das ewige Leben haben. Und nun heißt es auch, der Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und das betrifft nicht nur unsere Sünde, von der wir zuerst überführt werden müssen, das auch, wenn wir nur ein paar Verse weiter zu den Beispielen des Glaubens gehen, finden wir da in Vers 7, Hebräer 11, finden wir, dass von Noah gesagt wird, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, baute er von Furcht bewegt eine Arche. Er war in seinem Innern überzeugt worden, dass Gott sein Gericht in Form einer Flut über die Welt bringen wird. Obwohl er noch nichts von dieser Flut sah. Als Gott ihm das gesagt hatte, es wird eine Flut kommen, da ging es noch einmal 100 Jahre, bis die Flut kam. Es war noch nichts zu sehen. Es hat wahrscheinlich noch nicht einmal geregnet. Noah hat nichts gesehen, aber er war überzeugt davon, dass das, was Gott sagt, wahr ist und kommen wird, auch wenn er es nicht sieht. Der Glaube war diese Überzeugung in ihm, dass Gottes Wort mit absoluter Sicherheit erfüllt wird. Und so gibt es viele Dinge des Glaubens, die man nicht sehen kann, die aber nicht weniger Realität sind als die sichtbaren Dinge. Der Ungläubige sagt vielleicht, ich glaube nur, was ich sehe. Der Glaubende sagt, ich weiß von der Realität der Dinge, die man nicht sehen kann. Es ist der Heilige Geist, der uns durch den Glauben dieses Wissen schenkt. Vers 3 erklärt uns, dass wir durch den Glauben auch Verständnis bekommen. Wir verstehen, dass alles im Universum durch Gottes Wort geschaffen ist. Die Betonung ist hier nicht vor allem auf der Erschaffung der Welt, so als wäre damit gemeint, der Glaube ist ein Gegensatz zur ungläubigen Wissenschaft, die ja mehrheitlich meint, die Welt wäre von selbst entstanden. Es geht um mehr als um die sichtbare Welt. Es geht auch um die unsichtbaren Dinge, um die unsichtbaren Wesen, Realitäten, Wahrheiten. Und es geht vor allem darum, dass das, was geschaffen ist, nicht mit schon vorhandenem Material gebildet worden ist. So wie ein Mensch zum Beispiel ein Haus baut mit Steinen, mit Holz und mit Eisen. Dinge, die alle schon vorhanden sind. Gott schuf und schafft alles, was existiert. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Die Natur, die Menschen, die Engel, Situationen, Ereignisse. Alles schafft er durch sein Wort. Nicht aus Vorhandenem, sondern durch sein Wort. Aus dem Nichts. Er sprach, es werde und es wurde. Gott sagt sein Wort und es geschieht. Und darauf stützt sich und vertraut der Glaubende. Er sieht das gewissermaßen. Er versteht das. Wenn es hier heißt, dass wir durch den Glauben verstehen, dann wird klar, dass unser Glaube auch nicht nur so eine Regung in unserem Gemüt ist, die uns dann irgendwie prägt oder steuert. Der Glaubende gebraucht auch seinen Verstand, sein Denken, das Gott ihm gegeben hat, dass er es einsetzt. Und die Dinge des Glaubens, die kann man verstehen. Der Glaubende benutzt seinen Verstand, um das, was er glaubt, in die Praxis umzusetzen. Das ist wichtig. Wir denken und verstehen und dann, so wenden wir das, was wir glauben, setzen wir um und setzen es in die Praxis um. Ich bekomme etwas von Gott gesagt, von dem ich durch Glauben weiß, dass es wahr ist. Und dann überlege ich und denke nach und richte mein Leben, mein Denken und Handeln so ein, dass es mit Gottes Wahrheit übereinstimmt, dazu passt. So wie zum Beispiel Noah die Arche baute, weil er wusste, dass Gottes Wort vom Gericht Wahrheit ist. Und durch solchen Glauben, der auf Gottes Wort eintritt, heißt es in Vers 2, haben die Alten Zeugnis erhalten. Gott gab ihnen das Zeugnis, die Bestätigung, dass sie bei ihm anerkannt sind, das ist gemeint. Und im Folgenden wird uns der Autor des Briefes dann zeigen, auf welche Weise die Alten geglaubt hatten, so dass Gott eben seine Zustimmung dazu gab. Bei jedem dieser Glaubensvorbilder hebt er einen oder mehrere Aspekte hervor, die erkennen lassen, dass sie den wahren rettenden Glauben hatten, haben, diese Glaubensvorbilder. Einen solchen Glauben wie diese Alten sollen wir haben. Darauf sollen wir uns ausrichten. Es ist die Absicht des Schreibers, dies seinen Lesern zu zeigen, anhand dieser Alten, dieser Glaubensvorbilder. Und wir können von diesen Beschreibungen des Glaubens lernen. Und wir können dann auf uns selbst schauen und uns fragen, ist mein Glaube so gestaltet? Gefalle ich Gott mit meinem Glauben, so dass er mir auch dieses Zeugnis gibt, das er den Alten gegeben hat? Denn ich brauche diesen Glauben, denn es heißt in Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Und darum gibt der Autor des Briefes diese Beispiele. Was ist der Glaube, mit dem man Gott gefällt? Wir brauchen diesen Glauben, mit dem wir Gott gefallen. Weil ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Ohne den richtigen Glauben. Habe ich den Glauben, der nicht durch Überlegungen meines Verstandes, sondern durch die neue Geburt zustande kam, die der Heilige Geist gewirkt hat? Habe ich den Glauben, der durch die Überführung des Geistes zu einer Überzeugung in mir wurde? Und habe ich das Vertrauen auf das Wort Gottes, das alles bewirkt, was er will und versprochen hat? Dann habe ich auch den Glauben, der nicht nur sagt, ja, ich denke, das ist alles wahr, was in der Bibel steht, sondern ich werde mit meinem Leben, mit meinem Denken und mit meinem Handeln auf Gottes Wort eintreten und mich vertrauensvoll in seine Hand geben, in allem. Und natürlich dürfen wir bei allem nicht vergessen, dass dieses Kapitel nicht allein dasteht. Und diese Verse, die wir jetzt angeschaut haben, das ist Teil eines Briefes, der Christus als den Gegenstand des Glaubens hochhält. Christus ist der Gegenstand des Glaubens, des rettenden Glaubens. Auch die Glaubensvorbilder in Kapitel 11, die vertrauten schließlich auf den kommenden Christus. Die Verheißungen Gottes führen alle zu ihm, zu Christus. 2. Korinther 1, Vers 20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, und da dürfen wir eine Klammer machen und sagen, so viele Verheißungen Gottes es gibt, die wir glauben sollen, in ihm, in Christus, ist das Ja und deshalb auch das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Der Glaube, der auf Gottes Verheißungen vertraut, der ergreift Christus. Er versteht, dass wir ohne ihn verloren sind, im Gericht Gottes nicht bestehen können. Denn er ist dazu gekommen, das Verlorene zu suchen und zu retten. So wie es heißt in Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Glaubst du das? Glaubst du so? Amen.